Willkommen zurück zu Teil 2 von Kinder fit fürs Leben. Wir befassen uns gerade mit der Frage, warum manche Kinder sich schwer tun und warum manche Eltern ihre Kinder schützen wollen. Während wir unsere Kinder beschützen, fördern wir nicht unbedingt ihren Erfolg. Wir schaffen ein Umfeld, in dem sie Geheimnisse vor uns haben. Vielleicht sind wir nicht immer da, um sie für schwierige Situationen zu wappnen. In unserem Jugendprogramm gibt es noch etwas, das wir häufig erleben, und ich möchte diese Herausforderung mit euch teilen. Vielleicht sind einige unserer Familien eher wie dieses Beispiel. Es handelt sich genau wie beim letzten Mal um Verantwortung und die Frage des Alters. Aber dieses Mal ist ein Elternteil einfach nicht so oft anwesend. Dieses Mal gibt es ein Elternteil, das manchmal die Elternrolle übernehmen möchte und manchmal verhindert ist. Im schlimmsten Fall, wie wir es im Jugendprogramm mit drogenabhängigen Eltern erleben, sind die Eltern high und das Kind kann weinen und weinen und weinen, ohne dass seine Bedürfnisse erfüllt werden. Wenn die Eltern nüchtern und reumütig sind, zeigen sie Fürsorge für das Kind. Das Schwierige an dieser Situation ist, dass das Kind sich die Fürsorge der Eltern wünscht und sie braucht. Aber es entdeckt bald, dass seine Welt diese Fürsorge nicht bietet. Seine Eltern sind nicht verantwortungsvoll. Und so lernt das Kind, sich selbst zu beruhigen. Es lernt, sich selbst zum Schlafen zu bringen. Es lernt, Trost zu finden, wenn es keinen Trost gibt. Für mich ist das eine der traurigsten Sachen, denn wenn diese Kinder aufwachsen, lernen sie Misstrauen. Das heißt, dass sie wissen, dass sie einen Erwachsenen brauchen. Aber sie wissen nicht, ob sie jemandem außer sich selbst vertrauen können. Wir erleben das auch in ganz normalen Situationen. Wir haben erlebt, dass Eltern ihre Arbeit und ihr Hobby über ihre Familie stellen. Also Eltern, die sich mit sich selbst beschäftigen und bei denen die Kinder immer an zweiter Stelle stehen. Die Eltern sind also bei der Arbeit und die Kinder verbringen die meiste Zeit damit, sich um ihre eigenen Dinge zu kümmern. Manchmal sind die Eltern zu Hause, manchmal sind sie es nicht. Die andere traurige Tatsache ist, dass es heutzutage so viele Alleinerziehende gibt. Und bei Project Patch respektieren und lieben wir Alleinerziehende. Wir arbeiten mit vielen von ihnen zusammen, aber ein Alleinerziehender kann eben nicht alles tun, was ein Elternpaar tun kann. Und es ist schlimm für uns, dass die Kinder von Scheidung betroffen sind. Wenn die Mutter wählen muss, ob sie Zeit mit ihren Kindern verbringt oder arbeitet, um Essen auf den Tisch zu bringen, was muss sie dann wählen? Sie muss ihre Familie ernähren und sich um sie kümmern. Und so sind die Kinder mehr sich selbst überlassen. Deshalb finde ich es toll, wenn Kirchen und Gemeinden gemeinsam überlegen, wie sie alleinerziehenden Müttern helfen können, damit sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Das sind Fragen, über die wir nachdenken wollen, wenn wir alleinerziehende Mütter unterstützen. Die Realität ist, dass alleinerziehende Mütter arbeiten oder sich in schwierigen Situationen befinden. Man sieht Kinder, die in wirklich kaputten Familien aufwachsen. Diese Kinder lernen schon früh, für sich selbst zu sorgen. Wir hatten ein Mädchen in unserem Jugendprogramm, das aus einem Haus stammte, in dem beide Eltern drogenabhängig waren. Sie nahmen Drogen und fremde Leute kamen zu ihnen nach Hause. Sie erinnert sich, dass sie als 6-Jährige ihren 4 Jahre alten Bruder in der einen und ihren 2 Jahre alten Bruder in der anderen Hand hatte und zur Schule ging. In der Schule kümmerte man sich einen Teil des Tages um die Geschwister. In ihrem ersten Schuljahr verpasste sie 100 Schultage. Sie erinnert sich daran, wie sie zu Hause alle Matratzen und Kissen durchwühlte, um Geld zu finden, mit dem sie als 6-Jährige Essen für sich und ihre Geschwister kaufen konnte. Stellt euch vor, dass sie ein gegrilltes Sandwich gemacht hat. Wie hat sie das gelernt? Wahrscheinlich hat sie es im Fernsehen gesehen oder anderswo abgeschaut und beschloss, dass sie das Zeug dazu hat, also bereitete sie das Essen zu. Was passiert, wenn man sich in den Finger schneidet? Wer kümmert sich dann um sie? Nun, sie hat gelernt, wie man das nächste Mal vorsichtig schneidet. Was passiert, wenn sie sich an der Pfanne verbrennt? Wer kümmert sich um sie? Sie müsste selbst auf sich aufpassen. Wenn das Essen anbrennt, wer soll es dann essen? Sie waren hungrig. Also lernte dieses Kind schon früh, der Welt um sich herum zu misstrauen. Sie lernte, Erwachsenen zu misstrauen. Und sie lernte, dass sie besser selbstständig sein sollte. Interessant war, dass sie von ihren Großeltern adoptiert wurde. Es gelang ihnen schließlich, das Sorgerecht zu bekommen. Das ist selbst in den USA manchmal eine Herausforderung. Ihre Großeltern waren erstaunliche Menschen, die alle möglichen Schritte unternahmen, um die Kinder in Sicherheit zu bringen. Mit 7 oder 8 Jahren schlief sie zum ersten Mal in einem Bett mit Matratze. Als die Oma ihre Mutter wurde, fiel es ihr schwer, Oma die Elternrolle für den kleinen Bruder zu überlassen. Sie war so sehr daran gewöhnt. Es gab schon früh Misstrauen und so hatte sie gelernt, sich selbst zu versorgen. Das Schwierige daran, wenn man auf sich alleine gestellt ist und sein ganzes Leben selbst in die Hand nimmt, Man hat keine tiefen Beziehungen und es fehlt einem an emotionaler Reife. Diese Art von Leben hinterlässt Narben. Deshalb gibt es Kinder, die auf Nummer sicher gehen wollen, oder es gibt weiteren Drogenmissbrauch. Sie wollen den Schmerz betäuben. Sie suchen also nach einem Ausweg aus dieser Situation. Dieses Modell ist faszinierend. Stellt euch vor, ein Mädchen ist 18 Jahre alt, geht eine Beziehung ein und bekommt ein Kind. Wie erzieht sie ihr Baby? Meistens greift sie entweder auf das Modell zurück, mit dem sie aufgewachsen ist, oder sie schaltet in einen hyperproduktiven Modus. Ich lasse nicht zu, dass du verletzt wirst. Es ist sehr schwer für sie, eine Mutter zu sein, die Verantwortung lehrt, weil sie solche Elternvorbilder nie hatte. Wir leben also in einer Zeit, in der unsere Generation eher von Misstrauen und Unabhängigkeit geprägt ist. Wir sehen das immer wieder. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich brauche keine anderen Menschen. Eine Welt, in der meine Elektronik und ich es im Griff haben. Wir kommen zurecht. Ich brauche mich nicht mit Menschen zu beschäftigen, denn sie sind unzuverlässig. Es ist schmerzhaft, in ihrer Nähe zu sein. Aber wir wollen, dass diese beiden Linien hier steigen. Durch Wissen, durch Beziehungen, durch Beratung. Wir können vertrauensvoller werden. Wir können einfühlsamer werden. Wir Eltern können unseren Umgang mit unseren Kindern verbessern. Wir können ihnen helfen. Manchmal haben wir Fehler gemacht und durch Vergebung und durch den Aufbau von Vertrauen gibt es die Möglichkeit, diese Kreisläufe zu brechen. Aber es ist nicht einfach. Doch genau das liebe ich an meinem Ministry. Wir können voll Hoffnung eingreifen, denn diese Kreisläufe müssen gebrochen werden. Wir müssen aufhören, Eltern zu verurteilen, weil sie so handeln, sondern wir müssen ihnen helfen, einen Schritt weiter in Richtung Vertrauen und Beziehungen zu gehen. Da ist eine Sache, die ich komisch finde. Ich habe zwei ältere Brüder. Als ich noch sehr klein war, selbst als kleines Kind war ich sehr klein, war eines der schlimmsten Dinge für mich, auf einer Wippe zu sein. Wisst ihr, eine Wippe, wo man eine hohe und eine niedrige Seite hat? Ich war immer auf der hohen Seite und meine Brüder waren unten. Und sie wussten, dass ich, sobald sie von der Wippe steigen, auf den Boden knallte. Das tat meinem Steißbein weh und ich wurde richtig wütend. Einige von euch haben diese Erfahrung sicherlich auch gemacht. Dazu kam noch die Frustration, dass ich völlig unter ihrer Kontrolle stand. Ich konnte nichts kontrollieren. Aber das Faszinierende an einer Wippe ist, dass ich mehr Macht gehabt hätte, wenn wir den Stützpunkt hätten verschieben können. Wenn ich den Stützpunkt mit meinem kleinen Finger weit genug über den kleinen Punkt, auf dem er balanciert, hätte bewegen können, hätte ich meine Brüder heben und senken können. Das Problem war nur, dass ich den Stützpunkt nicht verschieben konnte. Aber es brachte mich zum Nachdenken über die Rolle der Familie. Jedes Kind muss sich den Problemen des Lebens stellen. Niemand wird von den Regeln des Lebens verschont. Ich muss mit der Arbeit fertig werden. Ich muss mit schwierigen Menschen fertig werden. Und ich muss mit Verlust fertig werden. Diese Welt ist voll von Trauer. Dieses Leben hat seine Probleme. Keiner ist davon ausgenommen. Kein Kind, das in diese Welt geboren wird, ist frei von Schmerz. Dennoch haben manche Kinder es etwas leichter. Wir haben im Laufe der Zeit festgestellt, dass wenn die Familie sich gut entwickelt, dann bewegt sich der Stützpunkt an einem Punkt, an dem es für das Kind einfacher ist, das Leben zu meistern. Das ist ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens. Sie gehen leichter durchs Leben und treffen leichter Entscheidungen. Wenn die Familie nicht harmoniert, wird alles etwas schwieriger. Wir begegnen immer wieder Kindern, die in der 4. oder 5. Klasse noch keine Brüche rechnen können. Sie konnten keine Prozentsätze berechnen. Lange Divisionen waren schwierig. Wir haben sie gefragt, was war in der letzten Zeit bei euch zu Hause los? Zu dieser Zeit stritten sich Vater und Mutter und sie machten eine Scheidung durch. Das hat ihnen Mathematik wirklich erschwert. Heißt das, dass diese Kinder nicht imstande waren, Mathematik zu lernen? Nein. Es bedeutet nur, dass ihre familiäre Situation es ihnen erschwert hat, sich auf etwas wie Mathematik zu konzentrieren. Wir sehen also, dass familiäre Probleme dazu führen, dass alles ein bisschen schwieriger erscheint. Der Kampf ist für diese Kinder real. Wir sollten das nachempfinden können. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder erfolgreich sind, was, wenn wir unsere Familien zu einem Ort des Gedeihens machen? Wie wäre es, wenn wir uns die Zeit nehmen und hinterfragen, wie es in unseren Familien aussieht? Fühlen sich die Kinder sicher? Ermutigen wir Kinder, Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen und aus ihren Fehlern zu lernen? Sind wir an einem Punkt, an dem wir Unterschiede akzeptieren? Freuen wir uns, wenn Kinder Entscheidungen treffen und wachsen? Das ist eine erfolgreiche Familie. Problemfamilien sind Familien, die Schwierigkeiten mit der Kommunikation und der Problemlösung haben. Wann immer es Konflikte gibt, führen diese zu einer Explosion. Erfolgreiche Familien haben auch Konflikte, aber anstatt sich vor dem Konflikt zu drücken, gehen sie in den Konflikt hinein. Sie setzen sich auf produktive Weise damit auseinander. Wenn ich mir dieses Modell anschaue, fällt mir auf, dass wie eine Familie mit Wachstum und Problemen umgeht, in hohem Maß von der Beziehung des Paares beeinflusst wird. Die Beziehung von Vater und Mutter. Wenn die Beziehung von Vater und Mutter belastet ist, kann es die ganze Familie in eine Krise stürzen. Wenn Vater und Mutter sich einig sind und gut miteinander kommunizieren, wenn sie gut mit Konflikten umgehen, wirkt es sich positiv auf die ganze Familie aus. Und der Grund, warum ich das erzähle, ist, dass viele Eltern, wie gesagt, sie kommen zu mir, weil sie befürchten, dass ihre Kinder in der Zukunft nicht erfolgreich sein werden, wenn sie keine Technologie haben. Ich rate ihnen dann, warum arbeitet ihr nicht an eurer Ehe? Warum verbringt ihr nicht Zeit damit, als Paar zu wachsen und zu gedeihen? Warum nehmt ihr euch als Familie nicht Zeit, um gemeinsam etwas zu tun und um gemeinsam Spaß zu haben? Warum findet ihr nicht Wege, ungestörte Familienzeit miteinander zu verbringen? Das wird euren Kindern mehr Erfolg bringen, als ihr euch erträumen könnt. Eine weitere Methode, Kindern zum Erfolg zu verhelfen, ist, dass sie Fehler machen dürfen. Seid eine Familie, die nicht perfekt sein muss. In unserer gemeinsamen Zeit hier möchte ich nicht den Eindruck erwecken, dass es perfekte Familien gibt. Auch ich und Kelly haben unsere Probleme in unserer Familie. Ich mache immer wieder Fehler. Aber mein Ziel ist es, nicht ein perfekter Mensch zu sein. Mein Ziel ist es, ein Vater zu sein, der immer versucht, sich zu verbessern. Wenn ich nach Perfektion strebe, fange ich an, Perfektion von meinen Mitmenschen zu verlangen. Ich werde kritisch. Ich wäre besser, wenn meine Frau besser wäre. Ich wäre besser, wenn... Und wir zeigen mit dem Finger auf andere. Was ich damit sagen will, ist, dass wir zu positiven Menschen werden wollen. Menschen, die erkennen, dass Fehler passieren, sie korrigieren und weitermachen. Perfektionismus wird uns nicht dahin bringen. Das ist nicht mein Punkt. Wenn man perfektionistische Tendenzen bei seinen Kindern sieht, ist es eine echte Herausforderung. Die meisten Eltern, die zur Beratung zu mir kommen, schicken ihre Kinder zur Therapie, wenn sie sich selbst verletzen oder Selbstmordgedanken haben. Aber die meisten Eltern möchten auch, dass ihre Kinder etwas perfektionistisch sind, weil es einfach ist. Außerdem gibt es Eltern, die es wirklich mögen, wenn ihre Kinder es allen recht machen. Sie sagen immer ja, tun immer das, was Konflikte vermeidet. Also ein Kind, das leicht zu betreuen ist. Aber was passiert, wenn die Autoritätsperson des Kindes, das einem unbedingt gefallen will, eine andere wird? Wenn die Tochter es ihrem Vater recht machen will, wird sie es dann dem negativen Jungen, der in ihr Leben kommt, genauso recht machen wollen? Wir wollen, dass Kinder anderen helfen, dass sie ein Segen sind, aber nicht, dass sie es allen recht machen. Das würde heißen, und das werden wir im Kontext der sozialen Medien entdecken, dass wir unsere Persönlichkeit spalten müssen. Wir wollen unsere Kinder nicht zu einer gespaltenen Persönlichkeit erziehen. Das heißt, dass wir es nicht allen recht machen wollen und keinen Perfektionismus wollen. Wir wollen Kinder, die aktiv lernen. Also, wir wollen damit sagen, dass wir Kinder wollen, die aus den Fehlern anderer Menschen lernen können. Wenn man einen Unfall auf der Straße sieht, möchte man, dass die Kinder sich das ansehen und sagen, vielleicht sollte ich nicht so fahren. Wenn ein Leben in Trümmern liegt, Fehler passieren, wollen wir, dass unsere Kinder erkennen, dass sie es anders machen sollten. Vielleicht sollte ich im Leben bessere Entscheidungen treffen. Leider denken viele Kinder aber nicht so. Wenn sie ein Leben in Trümmern sehen, denken sie, das ist aber schade für die. Das würde mir nie passieren. Das Zweitbeste ist, auf Ratschläge zu hören. Wir wären froh, wenn unsere Kinder unseren Rat annehmen und ihr Leben entsprechend ändern. Wir würden uns freuen. Auch bei unseren Freunden oder bei uns selbst. Denn weise Menschen helfen uns, unser Leben zu verbessern. Allerdings ist es nicht schmerzhaft, wenn man aus den Fehlern eines anderen lernt. Aber wenn einer kommt und mit dir redet, dann ist es schmerzhaft. Also ich werde nicht gerne korrigiert und mag es eher, wenn man mich ermutigt. Aber wenn jemand sagt, Chuck, ich bin besorgt über diese Sache, die du tust, dann schmerzt das schon. Es wird für beide schwer sein. Aber wenn ich daraus lerne, vermeiden wir beide weitere Schmerzen. Das ist eine tolle Sache. Am härtesten ist der persönliche Schmerz mit dem Leben als Lehrmeister. Das Leben ist ein wirklich guter Lehrer, aber es ist auch ein strenger Lehrer. Das Leben hinterlässt Narben und es hinterlässt blaue Flecken. Es ist kein sanfter Lehrer, aber einige von uns werden vom Leben unterrichtet. Und was mich fasziniert, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wo erkannte dieser Sohn die Liebe seines Vaters? In einem Schweinestall, in einem anderen, weit entfernten Land. Er gewann ein tieferes Verständnis vom Zuhause seines Vaters durch seine persönliche Erfahrung. Und so kehrte er um und schlug den richtigen Weg ein. Manchmal brauchen unsere Kinder genau das. Ich arbeite leider mit einer Gruppe von Teenagern, die ein sogenanntes außergewöhnliches Denken haben. Außergewöhnliches Denken heißt, dass sie von den Regeln aller anderen befreit sind. Außergewöhnliches Denken heißt Folgendes. Wenn man sagt, fass den Herd nicht an, er ist heiß, was werden sie tun? Ihn anfassen. Sie glauben nämlich, dass sie keinen Schmerz empfinden, wenn sie den Herd berühren. Und dass sie ihn deshalb berühren können, ohne sich zu verbrennen. Und so berühren sie ihn. Ich finde es interessant, dass Zigarettenverpackungen weltweit verwendet werden, um zu zeigen, was passieren kann, wenn man weiter raucht. Sie zeigen also Zahnfleischerkrankungen. Sie zeigen einige Herzkrankheiten. Ich weiß nicht, was sie hier zeigen, aber die Bilder auf den Packungen sind grausam. Funktionieren sie? Für bestimmte Leute, die nicht rauchen, scheint es gut zu funktionieren. Aber Menschen, die außergewöhnlich denken, sagen sich, nicht ich, sondern die anderen. Sie sehen Plakate gegen Drogenkonsum und denken, das wird mir nicht passieren. Das ist nur einer anderen Person passiert. Dass ich, du weißt schon, Glück habe. Kinder, die trinken und fahren, denken, ich kann trinken. Und ich werde keinen Unfall haben, weil ich ein guter Fahrer bin. Ich bin dies und das. Sie schließen sich selbst immer weiter von den Regeln aus. Die Schwierigkeit, einem Kind zu helfen, das damit zu kämpfen hat, ist, dass man immer wieder auf das Eindeutige in ihrem Leben hinweist, aber sie verleugnen es und sagen, nicht ich, nicht ich. Die andere Herausforderung bei außergewöhnlich denkenden Kindern ist, dass wenn man versucht, ihnen zu helfen, und wir bieten sowohl geistliche Themen als auch Seelsorge an, es gibt viele Möglichkeiten, einem Kind mit Problemen zu helfen, und man sagt, hey, versuch's doch mal hiermit. Versuch's doch mal mit dieser Methode bei deinem Konflikt mit deiner Mutter. Und sie denken, nein, das werde ich nicht. Denn das mag bei anderen funktionieren, aber bei mir nicht. Was geistliche Dinge angeht, ist es für mich einer der traurigsten Erlebnisse, wenn Kinder mit geistlichen Dingen zu kämpfen haben. Sie können die Gnade Gottes nicht annehmen. Wenn man sagt, dass Jesus für alle Sünden gestorben ist, dass er jede Sünde vergibt und dass er dich wiederherstellen wird, was glauben diese Kinder? Mich nicht. Mich nicht. Merkt ihr die Spannung darin? Es gibt bestimmte Kinder, vor allem solche mit einem starken, außergewöhnlichen Denken, die erstens Dinge ausprobieren, die destruktiv sind und die zweitens nicht die Angebote nutzen, die ihnen helfen würden. Als Eltern sind wir in einer Zwickmühle. Wie kann ich diese Kinder erreichen? Wie helfe ich Kindern, die weder auf Weisheit noch auf irgendeine Hilfe ansprechen? Ich muss sagen, es ist eine große Herausforderung. In unserer Arbeit tun wir alles, um ihnen zu helfen. Wir suchen Erwachsene, die Zugang zu ihnen finden können. Wir nutzen auch Gruppenarbeit, weil sie manchmal von anderen Jugendlichen etwas lernen, das sie von Erwachsenen nicht annehmen würden. Es kommt vor, dass sie in einer Gruppenarbeit, in der andere ihre Geschichten erzählen, plötzlich etwas begreifen. Inspirierende Filme helfen auch. Wir laden auch Erwachsene ein, die über einige ihrer früheren Entscheidungen sprechen. Und wir suchen nach diesen Momenten der Beziehung, der Verbindung. Und wir beten ständig. Aber es ist eine Herausforderung. Außergewöhnliches Denken ist eine große Herausforderung. Wir müssen daran arbeiten. Wenn man die Bibel liest, findet man so viele Dinge, die wir tun, die nicht biblisch sind. Und wir müssen eigentlich schon in jungen Jahren erkennen, dass wir nicht die Ausnahme der Lebensregeln sind. Die Schwerkraft betrifft uns alle. Diese Dinge sind ein Fakt. Wie erzieht man ein Kind? Wir sagen, es wird aufgeschnappt, gelehrt und dann wird es auch praktiziert. Wenn man seinen Kindern nur eintrichtert, verantwortungsbewusst zu werden, werden sie es dann auch? Nein, sie brauchen Zeit, um es nicht nur zu lernen, sondern auch zu praktizieren. Und das ist der Punkt. Wenn wir es anders machen, werden sie es dann lernen? Nein. Ich meine, wenn wir sehr wild fahren und andere Autofahrer anschreien, die auf der Straße fahren, was lernen unsere Kinder daraus? So macht man das eben. Unsere Kinder übernehmen unsere Tech-Gewohnheiten. Wir können ihnen predigen, wir können sie belehren und so weiter. Aber wenn unser Vorbild nicht gut ist, werden unsere Kinder genau das tun, was wir tun. Und das frustriert mich. Habt ihr schon mal bemerkt, dass Kinder eher unsere Schwächen übernehmen? Sie bekommen nicht unbedingt unsere guten Eigenschaften, indem sie uns imitieren. Aber unsere schlechten leider schon. Es ist also immer schwierig. Aber aufschnappen, lehren, üben. Sie müssen uns zusehen. Wir müssen es ihnen vorleben. Wir müssen Zeit finden, es zu lehren. Und hier liegt die Herausforderung. Einige der wichtigsten Dinge sind wirklich schwer zu vermitteln, weil sie hier drinnen stattfinden. Wisst ihr, unsere Kinder sehen nicht, wie wir Entscheidungen treffen. Sie sehen nicht, wie wir Entscheidungen zur Technologie treffen, weil wir meinen, dass sie unsere Gedanken lesen können. Und das geht so nicht. Und noch etwas. Eltern sagen, ich möchte unbedingt, dass mein Kind erfolgreich ist. Ich zeige euch eine Umfrage, die jedes Jahr in den USA stattfindet. Sie wird von den Associations of National Colleges sowie von Arbeitgebern durchgeführt. Leute, die Kinder einstellen und ausbilden, treffen sich, um zu ermitteln, was das Wichtigste für Kinder ist. Es ist eine faszinierende Liste, denn Arbeitgeber sagen, wenn Studenten mit einem College- oder Highschool-Abschluss diese Fähigkeiten haben, würden sie sie gerne einstellen. Die Hochschulen erhalten also diese Informationen und versuchen so gut es geht, Schüler mit diesen Fähigkeiten auszubilden. Wenn ich diese Liste durchschaue, finde ich Folgendes faszinierend. An erster Stelle steht die Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten. An zweiter Stelle steht Problemlösung, verbale Kommunikationsfähigkeit, starke Arbeitsmoral, Initiative, analytische Fähigkeiten, die eher quantitativ sind, Flexibilität, Details, soziale Kompetenz und Organisationstalent. Ich habe einige hervorgehoben, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass man sie an der Hochschule lernt. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass man sie zu Hause lernt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man von den Eltern etwas aufschnappt, sie es sich lehren und dass man es zu Hause praktiziert. Aber es ist schwierig, es im anderen Umfeld zu lernen. Überrascht es euch, dass viele Kinder erfolgreich sein könnten, wenn sie diese Fähigkeiten zu Hause lernen würden? Das hier ist auch überraschend. Ich habe hier eine rote Linie eingezeichnet. Sie deutet an, wo Arbeitgeber sagen, dass Noten wichtig sind. Und was ich faszinierend und ermutigend finde, vor allem weil ich in der Schule nicht die besten Noten hatte, ist, dass Noten wichtig sind, aber nicht so sehr, wie wir denken. Wir können unsere Kinder in Bezug auf ihre Noten drängen und drängen, aber was ist mit den sozialen Fähigkeiten? Wie sieht es mit der Priorisierung ihrer Projekte aus? Um auf den ersten Teil unserer Diskussion zurückzukommen, diese Dinge sind zu Hause nicht einfach umzusetzen. Wenn man sich einige dieser Dinge anschaut, sind sie umständlich, denn wenn man sagt Teamfähigkeit, heißt es, dass man auf den Chef hören soll. Wir sehen uns Mannschaftssportarten an. Wie tragen Sie dazu bei, Ihre Sichtweise, Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einzubringen? Das müssen Sie doch zu Hause tun können. Mich ermutigt es, dass wir für unsere Kinder in Sachen Arbeit etwas bewirken können. Erinnert ihr euch an die Kiste, über die wir gesprochen haben? Über ihre Zukunft? Ist sie voll von negativen Dingen? Wenn wir unseren Kindern zu Hause helfen, diese Fähigkeiten zu erlernen, ist die Chance groß, dass die Leute sie auch wirklich einstellen wollen. Jetzt möchte ich euch noch ein paar weitere Beispiele geben. Entscheidungen treffen. Für unsere Kinder wünschen wir uns, dass sie gute Entscheidungen treffen. Dabei haben die meisten von uns Erwachsenen noch nicht gelernt, wie man eine Entscheidung trifft. Wir sind eher Menschen, die einfach eine Entscheidung treffen, so aus dem Bauch heraus. Andere sagen, naja, ich mache eine Liste. Nun, es gibt Wege, schlechte Entscheidungen zu treffen. Ich finde es toll, wie Chip und Dan Heath in ihrem Buch Decisive darüber schreiben. Wenn wir Entscheidungen treffen, neigen wir dazu, einen engen Rahmen zu setzen. Und darin sind Teenager wirklich gut. Sie sagen beispielsweise, entweder kann ich am Samstagabend mit meinen Freunden ausgehen oder mein Leben ist ruiniert. Entweder bestehe ich diesen Test oder ich ruiniere meine Zukunft. Entweder lädt mich dieser Junge zu einem Date ein oder ich werde nie wahre Liebe finden. Erkennst du hier ein Muster? Entweder ist es gut, wie ich es will, oder das Leben ist vorbei. Und diese enge Sichtweise ist sehr verbreitet. Wir wollen also die Wahlmöglichkeiten erweitern. Die Bestätigungstendenz. Wir arbeiten mit vielen Teenagern, die wirklich glauben, dass Marihuana eines der besten Dinge ist, die sie je auf dieser Welt bekommen können. Wenn Jugendliche, die Marihuana lieben, anfangen, sich über Marihuana zu informieren, werden sie jeden einzelnen Artikel finden, der ihre Wahl bestätigt, dass es hilfreich und medizinisch ist und alles, was sie brauchen. Was ist mit Informationen, die nicht ihrer Meinung entsprechen? Sie verwerfen sie, verdrängen sie und so kommt der Bestätigungseffekt den Entscheidungen immer in die Quere. Ich mache weiter, denn wir können uns ewig über die Probleme unterhalten. Aber unser Ziel ist es, Kinder so zu erziehen, dass sie tatsächlich gute Entscheidungen treffen. Eine Lösung ist, dass wenn unsere Kinder uns vor die Wahl stellen, wir ihnen weitere Optionen anbieten können. Wenn sie sagen, entweder ich gehe auf dieses Date oder mein Leben ist vorüber, kann man sagen, hey, das klingt wirklich schwer. Du triffst gerade eine schwere Entscheidung. Warum überlegen wir uns nicht beide zwei weitere Optionen? Vielleicht kannst du als Elternteil sagen, du kannst nicht allein auf das Date gehen. Aber eine der Optionen könnte sein, Zeit mit Freunden zu verbringen. Eine andere Option wäre eine Verzögerung. Man kann viele Alternativen hinzufügen, aber wir wollen die Optionen erweitern, mehr Dinge anbieten, von denen sie wählen können. Einige Eltern haben es so formuliert. Wenn keine der beiden Optionen in Frage kommt, was würdest du dann tun? Also, wenn keine der beiden Optionen, die jetzt zur Verfügung stehen, überhaupt in Frage kommt, was dann? Prüft eure Annahmen an der Realität. Ich liebe die Idee, dass ein Kind, das auf eine Missionsreise geht, zurückkommt und sagt, ich will Zahnarzt werden. Es hat so viel Spaß gemacht, in einer Zahnklinik an einem abgelegenen Ort in der Welt zu arbeiten und es will Zahnarzt werden. Sie beenden das College, gehen auf die Zahnarztschule und stellen dann fest, dass der Beruf als Zahnarzt wirklich schwer ist und nicht viel Spaß macht. Wir fragen sie, wie kann man das testen? Gibt es eine Möglichkeit, vor dem Studium herauszufinden, ob man Zahnarzt werden will oder nicht? Gibt es Möglichkeiten, ein paar Praktika zu machen? Gibt es Möglichkeiten, sich im Sommer in diesem Bereich zu beschäftigen? Außerdem empfehlen wir, etwas Abstand zu nehmen, ehe man sich entscheidet. Der schlechteste Ort, ein Auto zu kaufen, ist ein Autohaus. Der beste Ort, ein Auto zu kaufen, ist bequem von zu Hause aus, ohne dass jemand Druck ausübt. Die Frage ist also, wie man seinen Kindern helfen kann, etwas Abstand zu nehmen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Das hilft, Dinge zu durchdenken. Aber was ich wirklich finde, wie bereitet man sich darauf vor, falsch zu liegen? Gibt es Hinweise, dass man sich irren könnte? Das sage ich zu Teenagern, wenn es ums Daten geht. Gibt es Hinweise, dass der Charakter dieser Person nicht mit dem harmoniert, wonach du suchst? Gibt es Hinweise, dass die Werte dieser Person nicht mit deinen übereinstimmen? Und wenn das der Fall ist, was tut man dann? Wir wollen Kinder nicht zum Misstrauen erziehen. Wir erziehen nur Kinder, die weiterhin die Ergebnisse messen und daraufhin wissen, dass sie ihre Entscheidung ändern können, um ihr Leben anzupassen, wenn es nicht in die richtige Richtung geht. Wenn man studiert und denkt, dass man Zahnarzt werden will, aber dann Informationen erhält, die einem sagen, dass Zahnmedizin vielleicht nicht das Richtige ist, wie kann man das ändern? Ich habe eigentlich Ingenieurswesen studiert. Ich wollte Maschinenbauingenieur werden, was ich zum Glück nicht gemacht habe. Denn die Berufsaussichten sind im Moment nicht so gut. Ich war mitten im ersten Studienjahr und plötzlich war ich in einem Kurs, in dem es um computergestütztes Design ging. Ich saß vor einem Monitor und konnte mir nicht vorstellen, das noch eine Stunde länger zu machen, geschweige denn ein Leben lang. Dann musste ich etwas anderes tun. Wie bereite ich mich darauf vor, falsch zu liegen? Wisst ihr, die Realität, die wir in diesem ganzen Gespräch betrachten, ist von Entscheidung zu Entscheidung. Wir ermutigen unsere Kinder zu lernen, wie man ein Leben lebt, in dem man fähig ist, die Dinge zu tun, die Erwachsene tun. Schließlich haben wir in unserem Ministry einen Blog gestartet. Ein Blog und ein Podcast, und darin vermitteln wir Lehrinhalte, weil Eltern Beispiele dafür haben wollen, wie man Kinder in dieser Welt erzieht, damit sie fit fürs Leben sind. Wir haben also Beispiele dafür, wie man gut gewinnt. Wir haben auch Beispiele dafür, wie man gut verliert und wie man Entscheidungen trifft. Wir haben Artikel darüber, wie man erwachsen ist. Also empfehlen wir euch, auf todaysfamilyexperience.com zu gehen oder ihr findet es auf unserer Website projectpatch.org unter Blog. Und dann fangt einfach an, mit euren Kindern zu reden. Es gibt kleine Dinge, die ihr tun könnt, um euren Kindern zu helfen, erfolgreicher zu sein. Also nehmt einige dieser Informationen und helft ihnen, es aufzuschnappen, es zu lehren und es zu üben. Das Ziel dieses Seminars ist, dass wenn wir zu einigen der schwierigeren Themen der Erziehung kommen und einige der Gefahren in Bezug auf Bildschirme und die Kommunikation mit unseren Kindern über Technologien wie soziale Medien und sogar Online-Pornografie betrachten, wir daran denken, was unsere Ziele sind. Nämlich Kinder zu erziehen, die sich gut entwickeln und nicht stecken bleiben. Ich hoffe, dass ihr beim Rest der Serie dabei seid. Wir wollen uns Zeit nehmen, einige dieser Themen zu besprechen. Ich möchte euch ermutigen, dass alles gut wird.